Hallo Nadja.
Hallo Henning, hallo liebe ZuhörerInnen und herzlich willkommen zur Dezember-Ausgabe unseres Podcasts Geschichten aus dem Arbeitsrecht, unserem und hoffentlich auch eurem Lieblingspodcast zum Thema Arbeitsrecht mit spannenden, witzigen, kuriosen und interessanten Geschichten. Heute schauen wir uns an, warum es keine gute Idee ist, betriebliche Festivitäten über deren offiziellen Teil hinaus auf dem Betriebsgelände fortzusetzen. Außerdem erörtern wir, in welchen Fällen der Genuss von Wein auch in einer Weinkellerei problematisch sein kann und warum Flugobst nicht immer etwas Gutes sein muss. Ja, Mensch Henning, schön, dass wir uns heute hier nochmal zusammengefunden haben, quasi ein letztes Mal in diesem Jahr, oder?
Vorm Jahresausklang, ja, ich hätte eigentlich erwartet, dass du die Folge mit einem Ho, Ho, Ho oder sowas eröffnest.
Ho, Ho, Ho. Aber, vielleicht kann man noch so ein bisschen Glockenklingel im Hintergrund mit einbauen.
Das stimmt, das wäre dann die Aufgabe von Jonathan, da noch was rein zu synchronisieren. Oder vielleicht nehmen wir mal einen neuen Jingle als Eröffnungsmelodie, sowas Weihnachtliches, das wäre ja auch noch eine Option. Aber gut, ich meine, die ZuhörerInnen werden es dann schon gemerkt haben, wenn wir jetzt drüber reden, dann ist der Jingle ja schon durch. Also insofern...
Ist schon durch.
Wenn es einfach ganz normal geblieben ist, dann hat Jonathan es nicht hingekriegt oder hatte keine Lust. Sagen wir es einfach so. Ansonsten...
Sagen wir, wie es ist.
Ansonsten sehr gute Arbeit, Jonathan.
Unbedingt. Und ja, du sagst es ja selber, ho, ho, ho und Weihnachten. Also ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich bin wie immer entsetzt, wie schnell dieses Jahr vergangen ist. Mhm. Und ja, oder um es mit Franz Beckenbauer zu sagen, ja, ist den heutsche Weihnachten.
Das stimmt.
Aber ich freue mich in der Tat ganz besonders, dass es ja jetzt dieses Jahr an mir ist, die Geschichte für die Dezember-Ausgabe zu präsentieren. Das ist ja dann quasi die Weihnachtsgeschichte.
Remastered.
2.0. Und wenn es um Weihnachten und arbeitsrechtliche Geschichten geht, da liegt ja quasi eigentlich nichts näher, als zu gucken, welche Kuriositäten sich denn so auf betrieblichen Weihnachtsfeiern ereignen, weil, wie wir ja alle wissen, davon gibt es so einige.
Ja. Sind wir endlich wieder beim Alkohol angekommen, Nadja?
Ja, auf jeden Fall. Also das war einfach eine Steilvorlage. Da konnte ich jetzt nicht anders. Und dann ist es halt auch... Diesen Weihnachtsfeiern, das ist ja quasi ein hochbrisanter Mix aus geselligem Beisammensein und dann wird ja da üblicherweise auch das ein oder andere alkoholische Getränk verzehrt und das ist ja der ideale Nährboden für Fehltritte, die dann gegebenenfalls auch hinterher zu arbeitsrechtlichen Streitigkeiten führen könnten. Deswegen ist es ja, also...
Ich hörte davon.
Wie ich sage, eine Steilvorlage.
Ja.
Ja, und als ich dann geguckt habe, was suche ich mir denn aus für ein Fällchen für heute, habe ich dann auch gesehen, es gibt wirklich so einiges und da gab es dann doch einen schönen bunten Blumenstrauß an Fällen und ich konnte mir dann eine schöne Geschichte im Zusammenhang mit Weihnachtsfeier aussuchen und der Fall ist sogar auch noch recht aktuell. Bin gespannt, ob er an dir vorbeigegangen ist. Könnte mir aber vorstellen, dass du vielleicht auch davon gehört oder gelesen hast. Er ist aus dem vergangenen Jahr. Und Ausgangspunkt ist die betriebliche Weihnachtsfeier einer Weinkellerei in Baden-Württemberg. Also schon
Gott
mal recht
sei
vielversprechend.
Dank. Ich dachte, du sagst jetzt eine Anwaltskanzlei.
Eine Anwaltskanzlei mit Hauptsitz in München. Ja, wir müssen leider die Folge an dieser Stelle unterbrechen. Nein, es ist eine Weinkellerei aus Baden-Württemberg und mir fällt gerade ein, wir waren doch mit den Betriebsräten, waren wir doch auch in Baden-Württemberg und da gab es doch auch Wein, oder? Also irgendwie
das
scheint das...
Ist richtig. Das ist richtig und daher wissen wir ja auch, dass Baden-Württemberg ein gefährliches Pflaster ist, weil man da glaube ich von, ich weiß gar nicht, drei Viertel waren es glaube ich, Wein.
Ach, das war dieses, genau diese drei Viertel.
Drei Promille bekommt. Weil das liegt am Klima, glaube ich, an der Luft und irgendwie so.
An der Luft, genau.
Da ist wirklich Vorsicht angesagt.
Da muss man höllisch aufpassen. Also Baden-Württemberg und Wein ist einfach wirklich gefährlich. Ja. Und ja, also vielleicht lag es auch daran, weil auch dem Kläger in meiner Geschichte ist es zum Verhängnis geworden, würde ich mal sagen. Und dann schauen wir uns doch einfach mal an, was genau passiert ist, oder?
Ich bin total gespannt. Vor allen Dingen, wie du noch das Flugobst dann in diesem Fall einwebst. Das ist so ähnlich wie damals mit dem Flamingo. Das ist ein echter Cliffhanger.
Absolut. Es ist auch noch weihnachtliches Flugobst. Also es handelt sich auch noch um eine Mandarine. So viel sei an der Stelle schon mal verraten.
Okay.
Also um es abzurunden einfach. Also, los ging's um circa 19 Uhr in Baden-Württemberg auf dem Betriebsgelände dieser streitgegenständlichen Weinkellerei. Und dort haben sich alle Mitarbeitenden eingefunden und es wurde erstmal ein Gläschen Sekt ausgeschenkt zum Warm-up. Und danach ging es dann mit einem Shuttlebus in ein externes Restaurant, wo man dann circa bis 23 Uhr gemeinsam gefeiert hat. Soweit so gut und soweit auch erstmal alles noch unproblematisch.
Das finde ich aber schon interessant, Nadja, dass man als Weinkellerei dann in ein externes Restaurant, also ich meine, das ist ja wie Sand zum Strand mitbringen, oder?
Aber vielleicht zumindest. Hat man sich auch was dabei gedacht. Also
letztes Jahr haben wir alle Vorräte leer getrunken, deswegen müssen wir dieses Jahr wirklich extern gehen. Ah, okay.
Korrekt. Ich verstehe. Das war auch so ein bisschen mein Gedanke. Also insofern scheint die Geschäftsleitung da sich schon was dabei gedacht zu haben und die Weihnachtsfeier vielleicht ganz bewusst ausgelagert zu haben. Mhm. Vom Betriebsgelände. Und das war ja jetzt dann auch, also sage ich mal, von 7 bis 11 ist ja jetzt auch nicht zu exzessiv. Also es scheint da alles noch im Rahmen geblieben zu sein. Und dann ist man also um 23 Uhr, gab es das Shuttle sozusagen wieder zurück zum Betriebsgelände und die Mitarbeitenden konnten entweder vom Restaurant aus direkt nach Hause gehen oder mit dem Shuttle zurück zum Betriebsgelände fahren. Aber die Feier war dann auch offiziell beendet. Mhm. Ja. Offiziell. Und unser Kläger, der hat sich also dafür entschieden, mit dem Bus zurückzufahren zum Betriebsgelände. Und der Kläger war Gebietsmanager der Weinkellerei, allerdings jetzt nicht am Betriebssitz tätig, sondern er war Gebietsmanager in Nordrhein-Westfalen und war also extra angereist für diese Weihnachtsfeier und war in der Nähe vom Betriebsgelände in einem Hotel untergebracht. Und ja, 23 Uhr, der Abend war noch jung und dann dachte sich der Kläger gemeinsam mit einem weiteren Außendienstmitarbeiter und noch einem ortsansässigen Kollegen, dem sogenannten Herrn I, man könnte ja noch ein bisschen weiter feiern und dann ist man also zunächst nochmal ins Hotel gegangen und hat dann da gemeinsam eine weitere Flasche Wein verzehrt.
Mhm. Genau. Also nicht direkt in die Weinkellerei.
Auch noch so gut. Nee, okay. Also die sind erstmal ins Hotel gegangen. Und aber aus deiner Frage, da liegst du schon mal gar nicht schlecht damit, weil das Hotel war ja nicht sehr weit entfernt. Also auf jeden Fall fußläufig von der Weinkellerei, so circa 500 Meter. Und was soll ich sagen? Diese eine Flasche, die war dann halt auch irgendwann leer.
Ja, und da hat man den Wein quasi gerochen, ne? Also irgendwie dann schon im Hotel. Da konnten die auch gar nichts für.
Nee.
Das ist halt rübergezogen.
So schaut's aus. Wie ein Magnet. Muss man einfach mal die Lüftung ausmachen, vielleicht.
Ja, auch. Ja. Fehler des Arbeitgebers.
Absolut. Ja, aber es kommt, wie es kommen musste. Du hast schon ganz recht. Die Weinflasche im Hotel war leer. Was hat man dann gemacht?
Naja, die 500 Meter waren wahrscheinlich dann keine große Distanz. Hotelbar zu. Ja, wir kennen das alle aus Jugendtagen. Ne? Wo kriegt man dann noch ein Fläschchen Wein her, Tankstelle. Wenn die aber auch zu hat, dann ist halt irgendwie schlecht. Und dann musste man manchmal vielleicht ja schauen, was die Eltern noch so im Keller liegen haben. Und aber wenn nun natürlich die Eltern auch nicht da sind, dann muss man vielleicht mal nachschauen, was der Arbeitgeber noch so im Keller liegen hat.
So schaut's aus. Und der Arbeitgeber war ja nun mal eine Weinkellerei. Also was liegt näher, als da nochmal zurück aufs Betriebsgelände zu gehen und nochmal zu gucken, was da dann noch so zu holen ist.
Ja, klingt nach einer wahnsinnig guten Idee. Das ist auch, wenn man bei einer Notenbank arbeitet, klar, auch irgendwie kein Kleingeld dabei heute. Dann schaut man halt da mal nach, ne?
Genau, so war's. Und dann kam es halt, wie es kommen musste. Also die waren dann nur noch zu zweit. Also der Kläger und der ortsansässige Herr I. Also den zweiten Außendienstmitarbeiter hat man scheinbar irgendwo auf dem Weg verloren. Oder der hat dann doch beschlossen, es gut sein zu lassen.
Unter den Tisch gesoffen hat man den dann schon. Und
oder so. Ja. Also die beiden waren die Last Man Standing, würde ich mal sagen. Mhm. Und haben dann also beschlossen, nach Mitternacht zurückzugehen zum Betriebsgelände. Und haben dort mit der Zugangskarte eben des Herrn I., weil der am Betriebssitz tätig war, sich Zugang zum Betriebsgelände verschafft und sind dort erstmal in einen Aufenthaltsraum gegangen. Und an der Stelle gibt es jetzt erstmal noch keine genaueren Angaben, wo und wie. Aber was klar ist, es sind dann weitere 4 Flaschen Wein geköpft worden. Sie waren zu zweit, es war nach Mitternacht und es war auch nicht ihr erster Drink, aber es kamen noch 4 weitere Flaschen. Die standen nämlich am nächsten Morgen noch leer im Aufenthaltsraum.
Okay, ja gut, das ist eine gewisse erdrückende Beweislage, könnte man meinen.
So schaut's aus. Also auch in dem Urteil finde ich ganz nett, weil da ist jetzt so ein kleiner Zeitsprung drin. Also man weiß quasi noch, sie haben sich Zutritt verschafft über die Zugangskarte des ortsansässigen Herrn I, sind dann in den Aufenthaltsraum gegangen und ab da wird dann sozusagen nur noch beschrieben, wie man die Szenerie am nächsten Morgen vorfand. Und die sah dann aus wie folgt.
Ich glaube, das ging den beiden Herren ganz ähnlich am nächsten Morgen, dass die auch gesagt haben, also ich weiß noch, wie wir da durchs Tor sind, aber
genau.
Mehr weiß ich auch nicht. Also.
Aber dann, also es wurden vorgefunden 4 leere Flaschen Wein, keine Aschenbecher, weil es gab ein Rauchverbot auf dem Betriebsgelände, aber im Mülleimer fanden sich zahlreiche Zigarettenstummel, also es ist wohl offensichtlich geraucht worden in dem Aufenthaltsraum. Und jetzt kommt auch schon das Flugobst an der Stelle. Eine zerquetschte Mandarine am Boden, die zuvor anscheinend an die Wand geworfen wurde.
Ja. Was man halt so macht nach 4 Flaschen Wein.
Genau. Also auch da sind der Fantasie ja keine Grenzen gesetzt, wie es dazu kam, dass da jetzt auch noch Flugobst im Spiel war. Also Flugobst der etwas anderen Art, würde ich meinen. Ob man da noch ein bisschen Ball spielen wollte oder ob man sich nicht so ganz grün war und sich dann noch versucht hat, Mandarinen an den Kopf zu werfen. Also es lässt sich wohl im Nachhinein nicht mehr aufklären, war aber wahrscheinlich bestimmt auch ein bisschen lustig. Und was dann auch noch vorgefunden wurde, aber ja, vielleicht dann nicht mehr ganz so lustig war, war auch noch ein bisschen Erbrochenes neben der Eingangstür.
Ja. Ja gut, was man halt so vorfindet.
Richtig. Was der erste Mitarbeitende der Weinkellerei, der am nächsten Morgen um 6 Uhr zum Dienst antrat, auch noch vorgefunden hat, war ein offenstehendes Hoftor. Also die Weinkellerei wurde auch nicht mehr verschlossen von den beiden Herren, sondern da ist einfach mal das Tor ein Stück weit offen geblieben, so circa 1 Meter. Mhm. Aber gut, da weiß ich nicht, sollte man vielleicht auch nicht so kleinlich sein.
Das kann man schon mal vergessen.
Kann man schon mal vergessen. Genau, also man kann sich so ein bisschen vorstellen, was da in diesen paar Stunden zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens im Aufenthaltsraum eventuell passiert sein könnte. Und es war dann auch so, dass also im Laufe des nächsten Tages der Herr I. per WhatsApp einen Kollegen darüber informiert hat, dass er gemeinsam mit dem Kläger etwas versumpft sei, was ich auch eine schöne euphemistische Umschreibung des Geschehens finde. Und er hat aber dann auch gegenüber dem Arbeitgeber, wohl glaube ich auch per WhatsApp noch kundgetan, etwas Scheiße gebaut zu haben. Also das war dann schon etwas deutlicher. Und hat sozusagen auch als kleine Wiedergutmachung oder als Anerkenntnis der Tatsache, dass es vielleicht jetzt nicht so optimal gelaufen ist, den Wein bezahlt. Also die 4 Flaschen Wein, die im Aufenthaltsraum gefunden wurden, die waren aus den Beständen der Weinkellerei. Das war aber Wein, der üblicherweise nicht an Mitarbeitende verkauft wird, sondern der nur zum Weiterverkauf an Kunden gedacht war. Und scheinbar, so muss es gewesen sein, muss der Herr I. also sich Zutritt zum Lager verschafft haben, dort die 4 Flaschen organisiert haben, zurück in den Aufenthaltsraum mitgenommen haben und die dort gemeinsam mit dem Kläger getrunken haben. Hat er dann aber auch eingesehen, dass es vielleicht nicht so eine gute Idee war und hat zumindest als kleine Schadensregulierung den Wein noch bezahlt. Genau. Um sich so ein bisschen eine Idee zu verschaffen, wie betrunken die beiden denn gewesen sind. Also der Arbeitgeber erzählt dann auch schon oder schmückt aus, auch im Urteil, das dann gefolgt ist, dass die beiden schon bei der Weihnachtsfeier im Restaurant so betrunken gewesen sein mussten, dass sie ihre Brillen zum Beispiel vertauscht haben. Also vielleicht haben die auch einfach nicht mehr so richtig gut gesehen. Also
das ist Aber eigentlich, das hat der Arbeitgeber vorgetragen. Das ist ja eigentlich
eine
Steilvorlage für den Klägervertreter, dann eben zu sagen, ja gut, also der hat ja überhaupt nicht mehr,
der hat überhaupt nicht wahrgenommen, dass er
im Betrieb des Arbeitgebers war. Der dachte, das wäre ein Weinlokal und sein Arbeitskollege hat er für den Wirt gehalten. Und
korrekt. Ne?
Also,
korrekt, aber sehr gut, Henning. Also genau in die Richtung ging es ja dann auch beim Klägervertreter. Der ist dann auch sehr kreativ geworden. Und also Brillen waren vertauscht, man hat scheinbar auch nicht mehr so richtig klar gesehen. Und es war wohl auch so, dass der Herr I. auf dem Nachhauseweg vom Betriebsgelände dann auch noch von der Polizei aufgegriffen wurde. Und wie ich sehr schön finde, im Urteil formuliert, zum Ausschluss einer Eigengefährdung von der Polizei nach Hause gebracht wurde.
Sehr schön. Ja, okay. Ja, das also beschreibt den Zustand
war
auch.
Nicht mehr so ganz nüchtern und ja, also
als halt auch. Das war der größte Euphemismus des Tages, glaube ich. Aber ja, nicht mehr ganz nüchtern.
Das stimmt. Ja, und also vielleicht hat auch, das ist auch einfach jetzt Steilvorlage für ein ganz schlechtes Wortspiel, aber vielleicht hat der Kläger das auch mit dem Weihnachten ein bisschen falsch verstanden. Kann ja sein.
Flugobst und Weihnachten, ja. Wortspiel, Nadja.
Ja, Mensch, du, zum Jahresende
läuft man hier
nochmal zur Höchstform auf.
Sehr gut, ja, sehr gut.
Ja, aber jetzt zurück zu unserem Kläger und dazu, wie denn jetzt aus diesem Vorfall und diesen Geschehnissen ein arbeitsrechtlicher Fall wurde. Es kommt, wie es kommen musste. Die Arbeitgeberin fand das alles nicht so richtig gut. Man muss auch noch dazu sagen, dass es am Betrieb eine Betriebsvereinbarung gab und qua Betriebsvereinbarung der Genuss von Alkohol verboten war auf dem Betriebsgelände und dass es auch ein Rauchverbot gab, also auch für den Aufenthaltsraum, in dem sich die beiden befunden haben. Also es wurde offensichtlich gegen das Alkoholverbot und das Rauchverbot verstoßen. Das kommt sozusagen noch erschwerend hinzu. Und die Arbeitgeberin hat dann den Betriebsrat angehört zu einer fristlosen, hilfsweise ordentlichen Kündigung des Klägers und auch des Kollegen, dem Herrn I. Der Betriebsrat hat zugestimmt und dann wurden die beiden also gekündigt, fristlos, hilfsweise, ordentlich. Und während Herr I. sozusagen die Kündigung akzeptiert hat und eingesehen hat, dass es vielleicht jetzt nicht so ganz die feine Art war, hat unser Kläger aus Nordrhein-Westfalen das nicht so ganz eingesehen und hat sich mit einer Kündigungsschutzklage gegen diese Kündigung gewehrt. Und so ist das Ganze also am Arbeitsgericht in Wuppertal gelandet. Da waren wir noch gar nicht mit unseren Geschichten, oder?
Nein, ich glaube mit den Geschichten noch nicht. Ich selber war tatsächlich schon mal am Arbeitsgericht Wuppertal und habe dort ein Kündigungsschutzverfahren arbeitgeberseitig begleitet. Deswegen war ich mindestens einmal, wenn nicht sogar zweimal dort am Arbeitsgericht. Und Wuppertal ist ja bekannt, Nadja, für was?
Für die Herrenboutique, die der Papst mit der Tochter von Herrn Lindemann eröffnet hat?
Ist das auch Wuppertal? Ja, es mag sein. Ich habe an was anderes gedacht.
Das ist die einzige Verbindung, die ich mit Wuppertal habe. War das auch das mit dieser Magnetschwingung?
Ja,
weiß ich nicht. Dem Elefant, der rausgefallen ist? Irgendwas?
Ja, genau.
Wir haben das witzige Storys in Wuppertal.
In Wuppertal tatsächlich. Unscheinbare Stadt, würde ich sagen. Aber diese Schwebebahn ist schon wirklich beeindruckend. Also, dass man da... Es erschließt sich auch nicht so ganz, warum man an der Stelle jetzt unbedingt eine Schwebebahn bauen musste, aber man hat es gemacht und da ist dann mal der Elefant rausgesprungen. Tuffy, glaube ich, mit Namen.
Ach wow, dass und, du den Namen sogar noch weißt, witzig.
Ja, also das, glaube ich, die beiden großen bekannten Dinge zu Wuppertal, die einem einfallen. Und also ich bin immerhin schon mal da gewesen und Gott sei Dank hat er geklagt, weil ansonsten hätten wir ja auch diesen schönen Fall verpasst. Also insofern können wir vielleicht auch dazu aufrufen, dass Mitarbeiter, die eine Kündigung kriegen, mit einem lustigen Sachverhalt dahinter und vielleicht nicht unbedingt bei einem unserer Mandanten beschäftigt sind, dass die vielleicht einfach mal klagen, auch um hier im Podcast zu landen, wenn es gut läuft.
Einfach mal, ja genau. Und schwupp, schon ist Wuppertal für drei Dinge bekannt.
Das stimmt, seit heute.
Ja, also aber auch für die geneigten ZuhörerInnen, die jetzt mit dem fliegenden Elefant und der Herrenboutique des Papstes mit der Tochter von Herrn Lindemann nichts anfangen können, wir können da gerne bei Gelegenheit noch mal ein paar weiterführende Infos, so es denn gewünscht ist, hinzufügen. Auf jeden Fall waren wir dann beim Arbeitsgericht in Wuppertal, so schaut's aus. Und auch dieses Urteil, würde ich sagen, ist definitiv etwas, wofür Wuppertal dann ab jetzt bekannt sein dürfte. Es war nämlich auch inhaltlich ganz interessant. Also wir fassen vielleicht nochmal kurz zusammen. Die Weinkellerei als Arbeitgeberin hat also gesagt, naja, also guck mal, ihr seid unberechtigt nachts in die Kellerei sozusagen, naja, nicht wirklich eingedrungen, aber ihr habt euch Zutritt verschafft und der nicht ortsansässige Kollege, der hätte ja nicht mal eine Zutrittskarte gehabt. Also es war ganz klar, dass der da keine Zugangsberechtigung hat. Die haben 4 Flaschen Wein getrunken, die erstmal nicht bezahlt wurden, haben dabei gegen ein bestehendes Alkohol- und Rauchverbot verstoßen, haben den Aufenthaltsraum verdreckt und besudelt und sind dann gegangen und haben noch das Tor offen stehen lassen. Also ist ja jetzt schon irgendwie ein Verhalten, das jetzt nicht mal nur so ein bisschen an Pflichtverletzungen erinnert, sondern da sind ja wirklich einige Punkte dabei, wo man sagen kann, da hat man jetzt wirklich die Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis auch schwerwiegend verletzt. Und auch da ist das Arbeitsgericht in Wuppertal noch mitgegangen und die haben auch gesagt, ja doch, das war schon eine schwerwiegende Pflichtverletzung. Also auch das Eigentum und das Vermögen des Arbeitgebers wurde ja vorsätzlich und rechtswidrig verletzt. Das ist auch auf jeden Fall mindestens eine Pflichtverletzung hinsichtlich dieser Rücksichtnahmepflicht, die man ja auch im Arbeitsrecht hat als Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber. Im Ergebnis haben die aber gesagt, das reicht nicht aus für einen wichtigen Grund für eine fristlose Kündigung. Mhm. Hast du eine Idee, woran die es scheitern haben lassen oder was ihnen noch gefehlt hat?
Also ich hätte tatsächlich jetzt in Bezug auf den Kläger schon bei den Pflichtverletzungen durchaus Diskussionspotenzial, sage ich mal, gesehen, weil man ja sagen muss, gut, er ist ja nicht selber aufs Betriebsgelände eingedrungen, sondern ein zutrittsberechtigter Mitarbeiter hat ihn dort reingelassen. Mhm. Der zutrittsberechtigte Mitarbeiter hat dann auch ja offenbar die Weinflaschen aus dem Lager geholt, hat die ihm dann dort zur Verfügung gestellt. Vom Alkohol- und Rauchverbot auf dem Betriebsgelände ist halt auch fraglich. Musste er davon wissen als Außendienstler, der ja dort nicht verkehrt? Ja, gut. Und dann bleibt halt natürlich ein verdreckter Aufenthaltsraum, wo man sagen muss, ja gut, so eine Mandarine auf dem Fußboden, das ist sicher nicht so schön.
Gute Flugobst.
Ist das eine schwere Pflichtverletzung? Bisschen Kotze vor der Tür? Weiß ich nicht. Also da hätte man drüber diskutieren können. Und ich finde, am schwerwiegendsten wiegt ja am Ende vielleicht dann auch dieses Offenlassen des Hoftores, weil man damit ja wirklich dann doch die Betriebssicherheit auch gefährdet hat. Aber da müsste man ja auch erstmal wirklich rausfinden, wer ist denn wann wie gegangen und wer hätte eigentlich zusperren müssen. Also ich glaube, bei den Pflichtverletzungen hätte ich schon durchaus Ansatzpunkte gesehen. Die zweite Möglichkeit, also wenn es nicht an der Pflichtverletzung gehapert hat, wie du sagst, sondern an anderen Punkten, dann kann das ja eigentlich nur die Prüfung der Verhältnismäßigkeit im konkreten Einzelfall sein, dass man jetzt, wenn man sagt, das sind schwerwiegende Pflichtverletzungen, sagt, aber ihr hättet abmahnen müssen, glaube ich irgendwie nicht, weil dann sind die auch so schwerwiegend, dass es einem irgendwie hätte klar sein können, sodass ich jetzt eher tippen würde, dass man vielleicht auf alkoholbedingte Ausfallerscheinungen abgestellt hat und gesagt hat, okay, das kann zumindest nicht ausgeschlossen werden, dass die in einem Zustand waren. Ich glaube, Nadja, du hast uns mal in einer Folge von deinem mittelerfolgreichen Trinkversuch im Referendariat erzählt, wo man ja auch versucht,
mit Bravour habe ich den absolviert,
sich in einen Zustand zu trinken, in dem man nicht mehr so ganz zurechenbar ist. Und das könnte man natürlich hier irgendwie in den Raum führen, dass man sagt, die waren vielleicht so schlimm betrunken, dass sie nicht mehr wussten, was sie getan haben und man ihnen das deswegen auch nur so bedingt vorhalten kann, weil sie halt schon, sage ich mal, regulär im Rahmen der normalen Weihnachtsfeier sich so betrunken haben, was ja nicht verboten war offensichtlich, dass sie für alles, was danach gefolgt ist, dann auch nicht mehr so richtig zur Verantwortung gezogen werden können. Das würde mir als Begründung noch einfallen.
Mhm. Ja doch, da war auf jeden Fall schon einiges dabei. Mhm. Davon findet sich viel im Urteil wieder. Allerdings hat das Arbeitsgericht Wuppertal es tatsächlich an der fehlenden Abmahnung scheitern lassen. Wirklich? Also die Wirksamkeit der Kündigung tatsächlich an der fehlenden Abmahnung scheitern lassen. Die sagen, dass einfach der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und auch das Prognoseprinzip und eben die erforderliche Interessenabwägung auch an der Stelle die Abmahnung erforderlich gemacht hätte. Und die hat eben gefehlt und daran ist dann auch die Kündigung gescheitert. Was ich aber echt spannend finde, genau den Punkt, den du auch gebracht hast mit dem Alkohol- und Rauchverbot, das habe ich mich auch gefragt, wenn er jetzt ja gar nicht ortsansässig ist und auch gar nicht im Betrieb tätig ist, inwiefern spielt denn dann die Betriebsvereinbarung für ihn eine Rolle? Hat er überhaupt davon Kenntnis gehabt? Das spielt in dem Urteil keine Rolle, darauf wird nicht näher eingegangen, da wird nur gesagt, naja, das war auf jeden Fall nur eine Nebenpflichtverletzung, die grundsätzlich einfach nur abzumahnen ist und nicht jetzt zu weiterem schwerwiegenden Folgen führt. Das fand ich schon mal sehr spannend. Mhm. Und was sie auch noch gesagt haben, das fand ich auch total interessant. Naja, also der Kläger, der war ja nicht ortsansässig, der hat in dem Moment vielleicht gar nicht gewusst, wo diese Flaschen herkommen, ob die bezahlt sind oder nicht. Es war ihm nicht so klar. Und ihm war auch nicht klar, ob denn der Kollege Herr I. um diese Uhrzeit überhaupt auf dem Betriebsgelände sein durfte oder nicht. Und überhaupt, genau das, was du gesagt hast, war wohl der Alkoholpegel so hoch, dass es einfach an der Einsichtsfähigkeit gemangelt haben müsste in dem Moment und dass der Kläger wahrscheinlich gar nicht mehr so richtig einordnen konnte, das, was er da getan hat und dass ihm auf jeden Fall wahrscheinlich nicht klar war, dass er in dem Moment gegen das Alkohol- und das Rauchverbot verstößt und dass er sich hier in schwerem Maße vertragswidrig verhält und dann mit einer Kündigung rechnen muss. Ich fand es insofern spannend, weil die im Urteil auch schreiben, ja, wäre er nicht, also überspitzt gesagt mit eigenen Worten formuliert, wäre er nicht so betrunken gewesen, dann hätte ihm auf jeden Fall klar sein müssen, dass das, was er da macht, zu einer Kündigung führt und eine außerordentliche Kündigung gerechtfertigt hätte. Aber er war halt so betrunken, dass ihm das quasi nicht mehr zum Vorwurf gemacht werden kann. Und irgendwie finde ich das schon spannend, weil es ja im Endeffekt, man nimmt ihn in Schutz, weil er so betrunken war. Und daran lässt das Arbeitsgericht Wuppertal die Kündigung scheitern. Aber war ja jetzt auch nicht irgendwie Schuld des Arbeitgebers, dass er so betrunken war, oder? Was sagst du da dazu?
Ja, also ich würde sagen, es erinnert ja ein bisschen an so strafrechtliche Grundsätze, ne? Wo man auch sagt, ab einem gewissen Grad der Alkoholisierung ist man vermindert schuldfähig, irgendwann ist man schuldunfähig, weil einem das halt nicht mehr so klar ist, was man da macht. Im Strafrecht gibt es da jetzt natürlich ganz klare Grenzen und die müssen auch irgendwie mal festgestellt werden, dass die auch wirklich erfüllt waren. Hier hat man es natürlich ein bisschen grober gefasst, aber ich finde an dem Punkt, das ist einer der wenigen Punkte aus dem Urteil, so wie du es jetzt zusammengefasst hast, die ich nachvollziehen kann, weil ich eben bei anderen Punkten schon größere Fragezeichen hätte, ob da eben die Pflichtverletzung überhaupt erfüllt ist, ne? Kann ich gegen ein Rauchverbot verstoßen, von dem ich gar nichts weiß? Gilt das dann überhaupt für mich, wenn ich gar nicht betriebsangehörig bin, im engeren Sinne zumindest? Da finde ich, hätte man schon drüber diskutieren können. Aber es ist ja so, wenn ich mich auf einer Weihnachtsfeier betrinke, in extremem Maße, dann ist das sicher nicht empfehlenswert. insbesondere, wenn es eine betriebliche Weihnachtsfeier ist. Aber es ist wahrscheinlich nicht verboten und es würde wahrscheinlich das bloße sich massiv betrinken auch nicht ausreichen für eine Kündigung. Da würde ich auch sagen, genau. Da muss man vorher einmal irgendwie zumindest mal abmahnen oder zumindest mal klar machen, dass das nicht gewünscht ist auf solchen Betriebsveranstaltungen, dass man über die Stränge schlägt und über alle Maßen betrunken ist. Dann könnte man da sicherlich irgendwie gegen vorgehen. Aber wenn man mal davon ausgeht, das war nicht verboten, sprich es war irgendwie offenbar geduldet, dann kann man den Herren wohl keinen so richtigen Vorwurf machen, dass sie sich eben so aus dem Leben geschossen haben. Und ja, wenn man sich dann so aus dem Leben geschossen hat, dann ist man wahrscheinlich, wir reden ja über eine verhaltensbedingte Kündigung, also etwas, was man hätte anders machen können und müssen, dann finde ich es zumindest nachvollziehbar, wenn man sagt, okay, das kann man ihm nicht so richtig vorhalten, dass er das nicht mehr kapiert hat.
Ja, schon, aber die betriebliche Veranstaltung war ja eigentlich zu Ende. Und die hat ja nicht mal in der Weinkellerei stattgefunden. Die sind ja dann nochmal extra dorthin, haben die Weihnachtsfeier eigenmächtig verlängert und sich dann auch noch an den Vorräten des Arbeitgebers bedient. Also ich finde schon, als ich den Sachverhalt so gelesen habe, habe ich mir zuerst gedacht so, okay, ja, das ist jetzt schon eher größeres Besteck. Und fand es dann aber auch spannend zu sehen, an welchen Punkten das Arbeitsgericht Wuppertal die Kündigung hat scheitern lassen, weil, wie du auch schon gesagt hast, da hätte man an anderer Stelle auch noch ein paar Fragezeichen machen können. Interessant fand ich auch, dass das Arbeitsgericht Wuppertal noch hinzugefügt hat, an der Stelle ja zu Recht, dass die Kündigung ja auch zukunftsbezogen zu prüfen ist. Also ja nicht eine Sanktion für ein Verhalten, das in der Vergangenheit liegt, sondern dass man ja sagen muss, ist denn da jetzt in der Zukunft noch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit möglich und den Parteien zuzumuten? Und da haben die gesagt, naja, der ist ja gar nicht ortsansässig. Es besteht ja quasi überhaupt keine Wiederholungsgefahr. Das heißt, sie hätten ihn ja abmahnen können und hätten ihm ja einfach sagen können, er darf sozusagen das Betriebsgelände zu bestimmten Zeiten nicht mehr betreten. Und das wäre ja auch überhaupt kein Problem gewesen, weil ihn das ja in seiner Tätigkeit auch nicht eingeschränkt hätte. Und es bestünde gar keine Wiederholungsgefahr. Und deswegen sind die da tatsächlich drüber weggegangen und haben am Ende gesagt, ja, lieber Arbeitgeber, sorry, aber das hat nicht gereicht. Also wie du sagst, wahrscheinlich war das Verhalten nicht mehr steuerbar aufgrund des Alkoholpegels. Aber vielleicht müssen wir an der Stelle noch einen kleinen Disclaimer machen, nicht, dass unsere geneigten ZuhörerInnen jetzt sagen, ja, das ist ja super, richtig gute Nachrichten, bedeutet für mich ja einfach nur, und die Weihnachtsfeiern stehen ja jetzt wieder an, bedeutet für mich, habe ich gehört im Podcast Geschichten aus dem Arbeitsrecht, einfach nur so derartig aus dem Leben schießen, dass mir alles, was dann passiert, auch nicht mehr vorgehalten werden kann. Ich schütze mich quasi durch Kündigung, indem ich einfach nochmal 4 Flaschen extra trinke.
Nee,
das ist vielleicht auch nicht der richtige Weg.
Sollte nicht die Empfehlung sein, dass man...
Ja, und es kam ja auch noch, es war auch noch nicht zu Ende. Also es kam dann auch noch ein LAG, dass er auch noch was dazu gesagt hat. Die Arbeitgeberin wollte das jetzt so nicht hinnehmen und ist dann in Berufung gegangen. Und das Ganze ist dann also noch vors LAG Düsseldorf, meine ich, gegangen. Und da kam es dann nicht mehr zu einem Urteil, weil man sich verglichen hat. Aber was bekannt ist, ist, dass das Gericht wohl in einem Rechtsgespräch zum Ausdruck gebracht hat, dass es hier sehr wohl eine schwerwiegende Pflichtverletzung sieht und auch eine Abmahnung für nicht erforderlich gehalten hat, weil es wohl schon offensichtlich war, dass auch der Kollege um die Uhrzeit das Betriebsgelände nicht hätte betreten dürfen. Und sich der Kollege, also unser Kläger, auch schon darüber hätte Gedanken machen müssen, wo denn der Wein jetzt herkommt. Und also die haben den Sachverhalt ein bisschen anders eingeordnet und hatten da ein bisschen strengeren Maßstab und haben also zu erkennen gegeben, dass sie die Kündigung für wirksam erachten würden, also auch die fristlose. Und daraufhin haben sich die Parteien dann geeinigt und einen Vergleich geschlossen.
Okay.
Genau.
Ja gut, es ist auch naheliegend, dass man sagt, wenn du mit deinem Kollegen in der Weinkellerei bist und der plötzlich 4 Flaschen Wein auf den Tisch zaubert, dann kann man mal kritisch nachfragen, wo die wohl herkommen, ob die tatsächlich alle aus der Schreibtischschublade des Kollegen stammen oder eben nicht doch aus den Lagerbeständen. Das ist natürlich schon nachvollziehbar, klar. Also ich glaube, da sind die Details schon auch sehr relevant und auch natürlich die Frage, was hat jetzt wer eigentlich vorgetragen? Also ich glaube...
Das stimmt, wie immer.
Richtig, wie immer. Ne? Also wichtig wäre, glaube ich, gewesen, wenn man sich wirklich auf diesen Rauschzustand berufen wollen würde, dann müsste man wohl schon irgendwie plausibel machen, dass der eigentlich schon auf der Weihnachtsfeier eingetreten ist. Das haben die ja wohl auch versucht mit ihrem Brillentausch und so, darzulegen, dass sie da eigentlich schon raus waren aus allem und mit Mühe und Not noch ins Hotel gefunden haben, dort noch eine Flasche und dann quasi schon nahezu besinnungslos in den Betrieb gefallen sind. Ist dann aber schon auch echt beeindruckend, wenn man in dem Zustand dann noch 4 Flaschen Wein hinbekommt.
Genau,
dann
4 Flaschen, die waren ja zu zweit. Ja. Also schon, ist schon ordentlich. Also Rauschzustand kann man, glaube ich, wirklich unterschreiben in dem Fall.
Das würde ich auch sagen, ja. 4 Flaschen zu zweit. Also
mit der Vorgeschichte.
Ich hätte es, glaube ich, nicht mehr rausgeschafft aus dem Aufenthaltsraum.
Definitiv nicht. Und also ich, nicht, dass du nicht, aber ich auch nicht.
Definitiv nicht du.
Also definitiv
Loser.
Nicht. Aber weißt du, was ich auch noch spannend fand? Also in dem Vergleich, also man hat sich ja dann verglichen und Man hat sich auch darüber geeinigt, dass der Kläger noch ein wohlwollendes Zeugnis ausgestellt bekommt, in dem natürlich dieser Vorfall keine Erwähnung findet. Mhm. Und das fand ich auch nochmal spannend, vielleicht auch einfach nochmal für unsere ZuhörerInnen, um es nochmal so mitzugeben. Die Aussagekraft eines Arbeitszeugnisses, ne? Wenn man nach so einem Vorfall das Arbeitsverhältnis beendet und dann immer noch ein richtig nettes Zeugnis bekommt, dann kann man sich ja auch vorstellen, wie aussagekräftig so ein Arbeitszeugnis für den nächsten Arbeitgeber ist.
Ja, da ist was dran, ne? Also ich meine, klar, manchmal höre ich das auch von Mandanten, deren Personalabteilung dann ja mit uns spricht und die dann auch sagen, also man sieht diesen gerichtlich vereinbarten Zeugnissen schon wirklich an, dass sie eben irgendwie Teil eines gerichtlichen Vergleichs sind und die werden dann schon per se nicht mehr so richtig ernst genommen. Aber du hast völlig recht, also das wäre ein klassischer Fall, wo das Wort gesellig ins Zeugnis gehört hätte.
Gesellig, ja.
Als Umschreibung und versteckter Hinweis an künftige Arbeitgeber. Und wenn das fehlt, trotz dieses Vorfalls, ja, dann ist natürlich auch tatsächlich ja fraglich, wie es mit dem Grundsatz der Zeugnis Wahrheit, den es ja auch gibt.
Also man
muss ja schon auch ein wahres Zeugnis aufstellen, wie es damit dann so bestellt ist, wenn man dieses Thema nun, obwohl es ja mehr oder weniger offenbar unstreitig so passiert ist, das komplett außen vor lässt. Naja, wissen alle unsere ZuhörerInnen, was sie von Arbeitszeugnissen zu halten haben. Da ist wahrscheinlich sogar mittlerweile irgendwie eine, weiß ich nicht, eine 2- im Zeugnis mehr wert, weil sie irgendwie
absolut
authentischer daherkommt und man sagt, okay, da gibt es ein paar Mängel, aber insgesamt ist doch ganz gut und das kann ich zumindest glauben, dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin so ist, als wenn man eben so ein völlig glattgebügeltes, sehr gut, was ich ja schon oft abartig liest, diese Steigerung, die es auch, glaube ich, sprachlich oft gar nicht gibt, sondern nur im deutschen Zeugnisrecht.
Der Beste der Mitarbeiter von Welt.
Genau, stets zu unserer vollsten Zufriedenheit. Also ich glaube, es hat außer deutschen Arbeitsrechtlern noch niemand die volle Zufriedenheit gesteigert. Vollere und vollste und ja, also das ist schon...
Am vollsten hätte es eher getroffen, glaube ich, in dem Fall.
Er war voll zu unserer Zufriedenheit, aber ja.
Genau. War voll zu unserer Unzufriedenheit. Ja, gut. In der Tat, da hätte man jetzt wirklich noch Spiel gehabt für ein paar schöne Umschreibungen. Mhm. Daraus ist aber nichts geworden, weil man hat sich auf ein wohlwollendes Zeugnis verständigt. Ja, so schaut's aus. Da hätte man, das führt uns ja dann schon fast zur philosophischen Frage, ob das Zeugnis dann noch wahr ist oder ob es dann noch eine Wahrheit ist, wenn man Dinge weglässt, ne? Also ist halt dann nicht vollständig.
Ja, das würde ich auch sagen. Also wenn man Sachen weglässt, kann das auch schon durchaus zur Unwahrheit führen.
Ja.
Aber ist vielleicht tatsächlich zumindest rechtsphilosophisch die Fragestellung.
Auf jeden Fall. Ich finde, wir sollten mal noch eine Folge zu Zeugnissen machen. Da gibt es mit Sicherheit auch schöne Stilblüten.
Das kann ich mir auch vorstellen. Das kann ich mir auch wirklich vorstellen, dass da, ich weiß nicht, wie oft sowas entschieden wird, weil aus meiner Erfahrung 99% aller Zeugnisstreitigkeiten werden außergerichtlich beigelegt, weil niemand Lust hat, sich darüber noch vor Gericht zu streiten. Und dann sagt halt der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, die so ein Zeugnis bekommen, dann mir passen halt folgende 5 nicht. Und dann wird der Arbeitgeber in der Regel sagen, ja komm, ist mir jetzt auch egal. Dann mach das mal oder zumindest 4 gestehe ich dir zu und einen nicht, weil den kann ich wirklich nicht vertreten. Und dann klagt auch keiner mehr. Und wenn geklagt wird, ich glaube, dann wird vieles auch im Gütetermin verglichen vom Gericht. Ich hatte mal den Spaß, so ein ungefähr, ja, ich glaube, es war fast eine Stunde Gütetermin zu absolvieren am Arbeitsgericht Hamburg, wo wir wirklich so ein Zeugnis Formulierung für Formulierung durchgegangen sind und wirklich darüber diskutiert haben, wie man das jetzt formuliert an jeder einzelnen Stelle, ob es jetzt außerordentlich umfangreiche oder vollumfassende oder auch in Randbereichen sehr gute Fachkenntnisse sein sollen. Da wurde wirklich wahnsinnig viel diskutiert über jede einzelne Formulierung und der Richter, der das Ganze miterleben musste und immer Vorschläge gemacht hat und gesagt hat, jetzt komm, jetzt formulieren Sie es halt so. Der war am Ende ersichtlich genervt und alle Beteiligten auch und haben gesagt, okay, jetzt muss aber auch irgendwann mal gut sein. Jetzt haben wir nochmal 37 Formulierungen überarbeitet und meistens so, wie der Kläger das halt wollte. Und jetzt muss mal irgendwo Feierabend sein und jetzt wird dieses Zeugnis halt so ausgestellt. Aber das war wirklich nicht vergnügungssteuerpflichtig und deswegen glaube ich auch, dass es vielleicht, wenn es ein Urteil gibt, ist es bestimmt wahnsinnig lustig. Aber ich glaube, viele Sachen, die extrem spannend gewesen wären zu hören, werden es leider nie ins Urteil geschafft haben.
Ja, das stimmt. Also ich habe schon mal geguckt, es gibt ein paar witzige Fälle. Mhm. Vielleicht kann man da mal wieder so ein kleines Potpourri draus stricken. Ich nehme mir das mal mit auf den Zettel. Und ja, das, was du erzählst, I feel you. Also man kann sich bei Arbeitszeugnissen ja wirklich dann über alles streiten. Mhm. Ich hatte mal einen Fall, da war man dann sich sogar nicht mal mehr drüber einig, ob man sagen sollte, der Mitarbeiter war tätig von bis oder wurde beschäftigt von bis. Also auch da war man sich dann schon nicht mehr einig, weil das eine war ja aktiv und das andere klingt so passiv. Also
ja, aber da überhaupt so tätig geworden ist oder also, nur, das weiß ja keiner.
Also das Ausmaß der Tätigkeit muss man ja auch erstmal feststellen. Mhm. Also insofern, ja guck an, dann haben wir doch schon ein Thema fürs neue Jahr auf jeden Fall.
Sehr
was wir
gut
mitnehmen können.
Ja. Wäre jetzt natürlich fahrlässig, Nadja, wenn du das jetzt hier gedroppt hättest und ich würde jetzt das Thema einfach klauen für die nächste Folge, aber ich kann dich beruhigen, ich habe schon was anderes vorbereitet, das heißt, ja, wenn du jetzt schnell bist und für deine nächste Folge das Thema nimmst, dann hast du es dir auch endgültig gesichert.
Wunderbar, dann logge ich das doch direkt mal ein und bin total gespannt. Kannst du schon ein bisschen anteasern, worum es gehen wird? Ich meine, wir hören uns ja dann im neuen Jahr wieder. Meine Geschichte ist jetzt eigentlich auch zu Ende und durchbesprochen. Deshalb, wenn du an der Stelle die Gelegenheit noch nutzen möchtest, einen kurzen Teaser zu geben, worum es bei dir so gehen wird, dann würde mich das natürlich schon freuen.
Ja, das kann ich machen. Wir werden uns im neuen Jahr in die Welt der Haute Couture begeben und werden über unterschiedlichen Modegeschmack sprechen und wie aus ja doch vermeintlichen Banalitäten ein Rechtsstreit vor einem Arbeitsgericht werden kann. Ich glaube, das wird ganz unterhaltsam werden. Haben wir uns zumindest vorgenommen fürs neue Jahr, auch weiterhin unterhaltsame Folgen zu machen. Und ja, dann glaube ich, können wir tatsächlich so langsam das Jahr ausklingen lassen. Vielleicht noch kurz der Hinweis auf die Feedback-Möglichkeiten. Auch zum Jahresausklang freuen wir uns über Feedback, sei es positiv, seien es auch Verbesserungsvorschläge und weiterhin auch gern über Anregungen für interessante Fälle, die wir mal besprechen sollten. Also wer es hier in den Podcast mal schaffen möchte mit einem Fall, auf Wunsch auch gern mit Namensnennung, wenn man möchte, als Hinweisgeber. Absolut. Das machen wir gern. Dann gern Feedback geben, am besten unter der E-Mail-Adresse podcast@lutzabel.com oder wer möchte auch über unsere LinkedIn-Profile. Da könnte man uns auch eine Nachricht schreiben und dort irgendwie Feedback geben. Das lesen wir alles, nehmen wir zur Kenntnis und verwenden es auch gern, wenn es passt. Ja, und damit würde ich sagen, sind wir durch.
Sind wir durch.
Wünschen allen ZuhörerInnen ein frohes Weihnachtsfest. Ein paar
schöne Festtage.
Schöne Festtage, ein bisschen Ruhe und dann einen reibungslosen Jahreswechsel und einen guten Start ins neue Jahr. Und wir freuen uns, wenn wir uns dort wiederhören. Dann, wie gesagt, mit einer Folge von mir und ich würde sagen, wir bedanken uns auch nochmal ganz herzlich für die Treue im vergangenen Jahr. Wir haben heute im Übrigen, Nadja, das haben wir gar nicht erwähnt, auch noch Jubiläumsfolge. Es ist die 20. Ausgabe gewesen.
Ach, schon wieder Jubiläum,
ja,
schau
schon
an.
Schon wieder Jubiläum. Am Anfang geht das so schnell, ne? Mit 15, 15, 20, dann ein Jahr, zwei Jahre. Also da kann man noch viele Jubiläen irgendwie noch rausholen. Aber ja, 20. Folge. Finde ich jetzt gar nicht so unbeachtlich. Wir machen das jetzt fast zwei Jahre lang und haben da schon einiges jetzt rausgehauen. Und ja, vielen Dank an alle, die sich das Monat für Monat anhören und sich offenbar darüber freuen.
Absolut. Auch von mir den herzlichsten Dank an alle ZuhörerInnen und nur das Beste für die Festtage und für den Start ins neue Jahr. Und ja, dann würde ich sagen, auf Wiederhören in 2025, oder?
Genau so ist es. Bis zum nächsten Jahr. Ciao.
Bis dahin. Tschüssi.